Ich habe mich am Sonntag mal wieder recht gewöhnen müssen an unser kleines Zimmerchen hier. Nachdem ich 4 Wochen lang eigentlich immer bloß in herrlich großen Sälen und Kirchen gesprochen hatte. Aber das Schöne war, es war überall Gedränge. Es war überall zu klein. Und so kam es, wissen Sie, im Gedränge gibt es manchmal Taschendiebe, die einem was klauen, nicht? Aber mir ist passiert, als ich aus dem Gedränge nach Hause kam, nach so einer Evangelisationversammlung in Ebhausen, und ich abends meine Taschen leere, und da ist ein Zettel. Auf der Rückseite steht Schwabenbräu, nee, ein Zeitungsreklam, wie so ein Zettel, wie es die Kellner haben, wenn sie so zusammenrechnen, nicht? Die Geschäftsleute zum Belegen haben. Und da liegt auf der anderen Seite ein Verschen, so ein nettes Verschen, hat mir also irgendeiner einfach in die Tasche reingesteckt, nicht? Um mein Herz zu erfreuen. Und das hat es auch getan. Und da eine Freude muss man anderen mitgeben. Du liebes staubiges Essen, ich kann dich nicht vergessen. Da gibt's noch mehr zu holen als Stahl und Staub und Kohlen. Was Herr Kostbold sagt, dass man Staub und Kohlen eines tun. Als Stahl und Staub und Kohlen. Dort gibt's bekehrte Sünder, da sind nun Gotteskinder. Das ist doch eine schöne Schilderung von Essen. Ich habe gedacht, ob ich nicht im Verkehrsverein einschicke fürs nächste Essenbuch, das die rausgeben wollen, nicht? So, und nun wollen wir also weitermachen mit dem Josaphat. 2. Chroniker 20. Ich weiß wirklich nicht. Hier vorne ist noch alles leer. Kommen Sie doch bitte einfach nach vorne. Evangelischen Versammlung ist das Gedränge hinten. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das nicht schon angefangen hatten, das Gebet. Aber es ist so wichtig, wir können es nochmal besprechen. Wir haben die Geschichte von dem jungen König Josaphat angefangen. Nach diesem kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon mit ihnen, auch Meoniter, wieder Josaphat zu streiten. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach, es kommt wieder dich eine große Menge von jenseits des Meeres, von Syrien. Und sie sind zu Hatzezon Tamar, das ist Engedi. 2. Chroniker 20, nicht? Josaphat aber fürchte sich und stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch kamen sie aus allen Städten Judas, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Hofe und sprach. Und jetzt möchte ich mit Ihnen dieses Gebet besprechen. Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wieder dich zu stehen vermöge. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volke Israel? Und hast es gegeben dem Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich, dass sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut haben. Und gesagt, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, so sollen wir stehen vor diesem Hause vor dir, denn dein Name ist in diesem Hause, und schreien zu dir in unserer Not, so wollest du hören und helfen. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, durch welche die Kinder Israel nicht ziehen ließest, der sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vertilgen. Und siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wieder uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Es kommt wohl so, dass wir sowohl am Samstag, am Sonntag in der letzten Predigt, als in dem, was mein Freund groß sagt und jetzt wieder, einmal kräftig aufs Gebet hingewiesen werden. Es beschämt mich immer wieder, wenn ich Gebet in der Bibel lese. Die sind so gewaltig, die sind so großartig. Und dagegen kommt mir mein eigenes Gebet immer so dünn vor. Und darum ist es, glaube ich, sehr gut für unser geistliches Leben, wenn wir die Gebete der Bibel uns genau ansehen. Und so wollen wir dieses geisterfüllte Gebet einmal betrachten. Ein Gebet, ich habe oft den Vergleich gebraucht. Ein Gebet, das kommt mir vor wie der Niagara-Fall. Demgegenüber ist unser eigenes Gebet wie ein Kran, der nicht ganz dicht ist und ein bisschen tröppelt. Ne? Wenn wir beten, so ein paar Notschreie, hilf mir heute. Und welche Einsichten hat dieses Gebet? Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens, in allen biblischen Gebeten ist eigentlich so, dass die Beter sich klar machen, vor wem sie stehen. Wenn Sie mal einmal nachsehen, das Gebet des Nehemia oder das Gebet des Daniel, das sind so klassische Gebete, sie beginnen alle mit einer umfassenden Anrede und Beschreibung des lebendigen Gottes. So dass, wenn Sie klar machen wollten, diese Beter, mit wem Sie jetzt eigentlich reden. Das steht hier in Vers 6. Herr unserer Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Völkern und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wieder dich zu stehen vermöge. Einfach eine Beschreibung Gottes, in der Psalmist sich klar macht, mit wem er redet. Drei Dinge sind ihm dabei wichtig in dieser Anrede Gottes. Erstens, die gewaltige Macht und Größe Gottes. Kraft und Macht ist in deiner Hand. Du bist Herr über alle Königreiche. Das ist ja in dem Zusammenhang noch besonders wichtig. Sehen Sie, Israel war umgeben von Völkern, die überzeugt waren, dass jedes Volk seinen eigenen Gott hat. Man nannte das 8 eigene Religionen und die Nazis haben, wie sie alles Primitive vorgebracht haben, Gallen und Morden und alles, haben sie auch diese Primitivität wieder hervorgeholt und haben das Schlagwort von der 8 eigene Religion gesagt. Der weltanschauliche Leiter im Dritten Reich sagte, wir können doch nicht dieselbe Religion haben wie ein Hottentotte. Das hieß, es muss also für jedes Volk einen Gott geben. Nein, muss für jeden Volk einen Gott geben. Die Hottentotten müssen einen Hottentottengott haben und die Deutschen müssen also einen braunen Gott haben. Und demgegenüber, verstehen Sie, das ist einfach merkwürdig, wie das Heidentum im Grunde immer wieder da ist. Und das ist nicht abwegig. Ich weiß, wie dieser Satz viele Christen beeindruckt hat. Das habe ich von Christen, die früher bei mir in der Kirche waren, gehört dann. Können doch nicht denselben Gott, dieselbe Religion haben wie ein Hottentotte. Und nicht in dem gegenüber macht sich der Psalmist klar. Gott über, der König, Gott über alle Königreiche. Mögen Sie Ihre Stammesgöttchen haben, nicht? Der Herr, mit dem wir es zu tun haben, ist Herr über Arier, Hottentotten und andere Völker. Herr über alle Königreiche. Er macht sich die Majestät und Größe Gottes klar und dann seine Stärke. Dir kann niemand widerstehen. Nun, ich möchte nicht lange bei stehen bleiben, sonst werde ich nicht fertig. Trotzdem es eine herrliche Wahrheit ist, dass wir einen Herrn haben, dem niemand widerstehen kann. Denken Sie mal einen Augenblick daran, dass in der Welt augenblicklich in China oder in der DDR die Leute versuchen, Gott abzusetzen. Unendliche Manöver und Gott schweigt und wartet. Und er ist der, dem keiner widerstehen kann. Ich hätte beinahe gesagt, er hust dann schließlich mal, dann ist alles Spuk zu Ende, nicht? Denken Sie an den Turmbau zu Babel, wo sie ihn absetzen wollen, da fährt er hernieder und verwirrt die Sprachen aus, nicht der Spuk. Nicht? Es ist sehr wichtig, dass man im Gebet sich klar macht mit dem großen Herrn. Und dann, demgegenüber macht er sich klar im Gebet, die Ohnmacht des Menschen kann dir niemand widerstehen. Es ist sehr wichtig, dass man im Gebet sich klar wird, wer ist er und wer bin ich. Sehen Sie mal rein. Niemand ist, der wieder dich stehen kann. Auch wir nicht, sagt Josaphat. Auch wir können nicht wieder ihn stehen. Das habe ich ja, das haben wir besprochen, nicht, in meinem Leben erfahren. Es ist sehr wichtig, dass man seine eigene Schwäche und Ohnmacht ganz klar sieht. Und da muss ich jetzt ein Wort dazu sagen. Denn es ist eben schon von Peter Groß darauf hingewiesen worden, auf diese Geschichte vom Kirchentag, dass ich eine Frau frage, können Sie beten? Sie sagt, vielleicht. Wann lernen wir eigentlich beten, sagt? Wann lernen wir eigentlich beten? Wir lernen beten, wenn wir endlich unsere eigene Ohnmacht gelernt haben. Solange ich noch alleine weiterkomme, bete ich nicht. Nee. Wenn ich das gelernt habe, es kann dir niemand widerstehen, wir sind völlig ohnmächtig, oder wie am Schluss beten, es ist keine Kraft in uns, dann lernt man beten. Ich habe keine Kraft, Herr, hilf mir. Ich habe keine Gerechtigkeit, Herr, hilf mir. Nicht? Verstehen Sie, wo man am Ende ist, da lernt man richtig beten. Und das Dritte, in diesem ersten Satz ist, er sagt von der Größe Gottes, unserer Ohnmacht, und er sagt aber, du bist unser Väter Gott. Du bist unser Väter Gott. Das heißt, du bist der Geoffenbarte. Du bist der Geoffenbarte, der uns Gnade erzeigt hat, der uns nicht fremd ist, der sich zu uns geneigt hat, der mit unseren Vätern so gesprochen hat, wie mit Freunden. Und merke, wie das zusammengehört. Ich muss die Majestät Gottes kennen und muss zugleich wissen, seine Barmherzigkeit, die sich zu mir geneigt hat. Nicht? Das ist das Erste. Er macht sie im Gebet klar und alle biblischen Beter, mit wem sie es zu tun haben. Kannst du oben ein paar Fenster aufmachen? Es kommt mir vor, als wenn hier also ein völliger Mangel an Sauerstoff wäre, oder ist das eine Einbildung? Machst du mal oben alle Fenster auf. Ich weiß nicht, bei wie hält es da etwas knapp?
Wie eine
Sauna. Bitte? Wie eine Sauna, ja. Ich weiß auch, da hinten kann er die Türen aufreißen oder was. Ist bei wie erreichbar in der Gegend? Nimm das mal einer in der Hand von der Bibel schon nächstes Mal, Eva, dass wir hier ein bisschen mehr Luft kriegen. Aber für die Witterung bin ich nicht verantwortlich und bei wie auch. Jetzt kommt das Zweite. Was mich nach dem Kirchentag natürlich besonders bewegt. Der Psalmist macht sich, der König macht sich im Gebet klar, dieser Gott hat ein Volk des Eigentums. Dieser Gott hat ein Volk des Eigentums. Und ich kann eigentlich nur beten, wenn ich zum Volk des Eigentums gehöre. Sehen Sie, das war die Parole auf dem Münchner Kirchentag. Ihr sollt mein Volk sein. Das war ein merkwürdiges Ding, wenn man am Münchner Bahnhof ankam, da groß steht, ihr sollt mein Volk sein. Oder an der Autobahn. Aber das Merkwürdige war, dass die Stadt München eigentlich den ganzen Kirchentag kaum zur Kenntnis genommen hat. Und das war dann auch eine Illustration. Da stand, ihr sollt mein Volk sein, aber wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Und nun spricht dieser König im Gebet, ich weiß, Herr, dass du ein Volk des Eigentums hast. Und ich berufe mich darauf, dass ich zu diesem deinem Volk gehöre, und darum bete ich. Ich hoffe, ich kann das deutlich machen. Es hat keinen Sinn, dass wir Menschen an, hier Vers 7 muss ich jetzt lesen, nicht? Hast du nicht Gott, die Einwohner des Landes vertrieben vor deinem Volk. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, dass man Menschen blindlings animiert, dass sie beten sollen. Nicht jedes Jahr, so wenn der Sonntag Rogate kommt, das heißt betet, dann sollte man eigentlich über das Beten sprechen und so ein bisschen Reklame machen über das Beten, nicht? Da gibt es einen Tag der Flüchtlinge, da machen wir Reklame für Flüchtlingsopfer, und da gibt es einen Tag des Gebets, da wird auf allen Kanzeln wird Gebetreklame gemacht. Und das ist, glaube ich, gar nicht richtig. Ich glaube, dass ein Weltmensch nie ans Beten kommt. Es komme denn dahin mit ihm, dass er endlich an sich und der Welt zerbricht. Dann lerne vielleicht beten. Worauf es ankommt, dass es zum Gottes Volk gehört. Und das Volk Gottes allerdings ist daran kenntlich, dass sie beten können. Gott hat sein Volk. Und die reden mit ihm. Und er redet mit ihm in der Heiligen Schrift. Ich hatte in München morgens Bibelarbeiten in einer Bibelgruppe, in einer Besprechungsgruppe und abends im Zirkus Krone Vorträge Christentum für Anfänger. Und da habe ich gesagt, also ersten Abend, dass man zum Volk Gottes gehören muss, indem man wiedergeboren wird, indem man Jesu Eigentum wird, indem er vergeben der Sünden gewiss wird. Da habe ich am zweiten Tag gesagt, so man zum Volk Gottes gehört, dann steht man mit diesem Herrn einem Ich-Du-Verhältnis. Dann rede ich mit ihm und das ist Gebet. Und er redet mit mir und das geschieht in der Bibel. Und jetzt habe ich hier einen großen Bibelstundenkreis vor mir. Wenn ich doch wüsste, ob sie zum Volke Gottes gehören. Das weiß man. Das weiß man. Ich möchte am liebsten rumgehen und sagen, hören Sie zum Volke Gottes? Sind Sie erlöst? Sind Sie Jesu Eigentum? Nicht? Dann sorgen Sie dafür. Nicht? Sein Volk redet mit ihm. Ich möchte sagen, dass gebetet wird, das ist das Kennzeichen des Volkes, eins der Kennzeichen des Volkes Gottes. Und nun drittens, in diesem Gebet, das der Josaphat spricht, also er macht erst klar, wer Gott ist, und dann sagt der Herr, ich gehöre sein Volk, und dann kommt zuerst eine Anbetung über dem, was Gott an seinem Volk getan hat. Das ist dritte. Er besinnt sich auf die großen Taten Gottes an seinem Volk. Ist ihm klar? Ich habe ein dumpfes Gefühl, dass ich viel zu groß rede. Und sehen Sie, das ist der Witz bei der Geschichte. Wenn wir beten, dann beten wir auch. Ach, lieber Herr, ich habe Zahnweh, ich habe Ischias, nimm mir das weg, nicht? Und heute muss ich reisen, bewahre mich. So, das ist gut. Aber spüren Sie, wie der Mann hier drei Etagen höher betet, wie der viel umfassender betet, wie wir förmlich abschalten, weil ich komme gar nicht mit. Nee? Das dritte ist, dass er sich erstmal im Gebet drauf besinnt. Was hat Gott an seinem Volk getan? Wollen Sie Vers 7 lesen? Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast gegeben dem Samen Abraham, denn der Abraham war ja dein Liebhaber. Schöner Ausdruck. Wir kennen das bloß aus dem Gebiet des Verhältnisses von Mann und Frau, nicht? Der Liebhaber, und das ist hübsch da. Ich wünschte, dass alle Männer Liebhaber ihrer Frauen sind, nicht? Bei der richtigen und umgekehrt. Aber zwischen Gott und Mensch eigentlich wunderschön. Nicht? Abraham war dein Liebhaber und dem hast du dieses Land ewiglich gegeben. Mit diesen paar Worten erinnert der König Josaphat an die ganzen großen Geschichten, wie Israel aus Ägypten kommt, durchs Meer ziehen, durch die Wüste und wie die Mauern Jerichos einfallen. Alles, was in 5 Bücher Moses steht und im Buch Josua, das wird hier, und Richter, das wird mit einem Satz hier gesagt. Herr, du hast deine Hand ausgestreckt und deinem Volk Land gegeben und hast sie errettet und erlöst und befreit. Ich muss sagen, ich glaube, es gäbe unserem Gebet eine große Kraft, also es soll jetzt nicht für unsere Gebetsgemeinschaft Vorschriften sein, das ist für unser persönliches Gebet gemeint. Es gäbe unserem persönlichen Gebet eine große Kraft, wenn wir uns am Anfang unseres Gebets darauf besinnen, was Gott eigentlich uns getan hat. Also wenn ich in Befreiung von einer Krankheit bitte, dass ich erstmal darauf besinne,
dass er so viel größer an mir getan hat, mich nämlich von Sünde und Totenhölle erlöst durch seinen Sohn und mich zu seinem Kind gemacht hat. Ja, und jetzt möchte ich auch obendrein eine kleine Zugabe, einen Bonbon, nimm mir meine Krankheit.
So. Verstehen Sie?
Wir kriegen die richtigen Maße für unser Gebetsleben. Die richtigen Maßstäbe, wenn wir es machen wie dieser König, dass wir uns darauf besinnen, was der Herr an seinem Volk getan hat. Muss ich mal Acht geben, dass ich nicht in meine Vorträge von der Kirchentag rutsche. Da habe ich alles das etwas ausführlicher sagen können. Sehen Sie, Gottes Volk ist im alten Bunde Israel, der Samen Abrahams, seines Liebhabers. Und es entstand durch eine große Errettung und Erlösung aus Ägypten. Im Neuen Testament ist Gottes Volk die Schar, die Gemeinde der Gläubigen, die an ihn glauben, die Vergebung ihrer Sünden haben. Nun könnte man sagen, hängt denn das alte Gottesvolk, das neue Gottesvolk gar nicht zusammen? Da sage ich doch, das ist eine Einheit. Passen Sie auf, am deutlichsten ist mir es immer, wenn ich mir es klar mache an dem Bild des Paulus. Er sagt, da ist ein Ölbaum, das ist sein Volk. Und die ursprünglichen Zweige sind Israel. Nachkommen Abraham seines Samen. Das sind die ursprünglichen Zweige. Weil diese Zweige keine Frucht bringen, hat der Herr sie abgeschnitten und beiseite gelegt. Und hat aus der Völkerwelt neue Zweige eingepflanzt in denselben Stamm. Wir sind Samen Abrahams jetzt, verstehen Sie? In denselben Stamm, das ist im Neuen Testament nicht gemeint. Jetzt sind alle, die an Jesus glauben, die eingepflanzt sind in sein Reich, der Ölbaum. Aber, sagt dann die Bibel, Römer 9 bis 11, die ausgeschnittenen Zweige, Israel, die hat Gott nicht weggeworfen. Es kommt die Zeit, wo er die auch wieder einpflanzt. Am Ende der Zeiten wird Israel gesammelt und wieder eingepflanzt. Und wer Antisemit ist, ich sage nochmal, der wagt sich an Gottes Plänen zu vergreifen. Wir täten gut, jeden Antisemiten in der Schloss um Riegel zu bringen, weil er Fluch auf unser Volk bringt. Nicht? Fluch auf unser Volk bringt. Israel wird wieder eingepflanzt. Und möchte mal sagen, so dürfen wir ruhig alttestamentliches und neutestamentliches Gottesvolk in einer Linie sehen, in einem. Verstehen Sie, Zweige desselben Baumes zu verschiedenen Zeiten. Habe ich mich deutlich ausgedrückt. Ja. Und nun, was hat Gott an seinem Volk getan? Sich im Gebet daran erinnern. Der Josef hat gesagt, nicht Herr, wir sind jetzt im Druck, sondern er sagt, Herr, du hast uns einmal errettet und dieses Land gegeben. Er besinnt sich darauf, was der Herr an ihm getan hat. Da werden die Nöte schon automatisch klein. Nicht? Automatisch klein. Und so möchte ich eigentlich beten lernen. Als Pfarrer ist man in der Versuchung, dass man schöne Predigten hält und exerziert es nachher selber nicht. Das ist die schreckliche Gefahr, nicht? So möchte ich beten lernen, dass man am Anfang eines, wissen Sie, persönlichen Gebetslebens, hoffentlich haben Sie überhaupt eins, so erst in die richtigen Maßstäbe stellt. Herr, wie groß bist du, wie klein sind wir. Und du hast ein Volk erwählt, und ich gehöre dazu, Herr. Und was hast du an deinem Volk getan und an mir? Hast deinen Sohn gesandt und ihn von Toten erweckt und dein Volk erwählt und mit dem Heiligen Geist erfüllt und gesammelt. Herr, und jetzt dein Volk so ein bisschen in Not. Hör das. Ich hoffe, ich mache deutlich, was ich meine. Mit diesem gewaltigen Anfang seines Gebets hat dieser König den Dingen richtige Maßstäbe. Denn das ist ja für unser Leben so wichtig, die richtigen Maßstäbe. Ich habe es mal so ausgedrückt. Sehen Sie, wenn ich dieses Buch mir so vor die Augen halte, dann sehe ich nichts mehr. Das Buch deckt mir den ganzen großen Saal zu. Und wenn ich jetzt ein bisschen dumm wäre, dann würde ich sagen, also ist dieses Buch größer als der Saal. Denn es kann ja den Saal zudecken, muss also größer sein. Nee? Wer will das widerlegen? Das Buch deckt den Saal zu, also ist es größer als der Saal. In Wirklichkeit brauche ich nur so zu halten, dann entdecke ich das Buch ist ganz klein. Und dies erleben wir permanent in unserem Alltag. Dass uns die Falschen, dass uns die Maßstäbe verloren gehen. Nicht, es gilt eine Not, kommt Ärger, ein Krach mit jemandem. Oder Krankheit oder irgendwas, eine Anfechtung. Und die wird so groß, dass er alles andere zudenkt. Und jetzt geht uns die Welt unter, wir verlieren die Nerven, was weiß ich. Wenn man aber so betet, Herr, wie groß bist du? Und du hast dir ein Volk mit Wunder und Zeichen erwähnt. Was hast du an uns getan in Jesus Christus? Da werden die Dinge ins Richtige nicht zurück. Von vorne an, nicht? Jetzt ist das Buch ganz klein. Jetzt sind meine Nöte ganz klein. Jetzt ist erstmal der Herr groß, nun kann man weiter beten. Nun kann man ihn nur vor ihm ausbreiten. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich gern sagen möchte, ja. Trotz der Sauna hat aber aufgehört. Jetzt zieht es schon beinahe, nicht? Oder nicht? Zieht es richtig jetzt? Nicht? Sehen Sie, jetzt kommt noch was sehr Interessantes. Dieses Gebet des Josaphat ist ein Gebet, das hat mich immer interessiert und ich habe das vielleicht die 15. Bibelstunde, die ich drüber halte. Und eine wird schlechter als die andere. Und trotzdem ist es einfach eine Sache, der ich nicht loskomme. Der Mann kommt nun noch immer nicht zu seiner Sache. Er will doch dem Herrn sagen, Herr, da ist ein Kriegszug gegen mich, du musst mir helfen. Und das würde man doch sagen, nachdem er so eine lange Einleitung gemacht hat, könnte er jetzt endlich sagen, lieber Herr, nun hilf mir mal da. Ich muss sagen, wenn ich bete, dann fange ich mit meiner Sache an. Ja, ich habe Zahnschmerzen, das geht nicht gut. So. Er hat noch was vorauszuschicken, ehe er mit seinen kleinen Anliegen kommt. Er spricht davon, dass ja hier in der Mitte des Volkes Gottes der Tempel und der Altar der Versöhnung ist. Und Herr, ich muss es eben kurz erzählen, ich darf nicht so viel voraussetzen. Sehen Sie, im Herzen Israels lag Jerusalem. Und im Herzen Jerusalem lag der Tempel auf dem Berge Moria. Und im Herzen des Tempels war der Altar, auf dem das Versöhnungsopfer mit Gott geopfert wurde. Und der Altar, und dieser Platz, wo der Altar stand, der war ja schon durch Jahrtausende bezeichnet. Wissen Sie wie? Auf diesem Berge Moria hatte der Abraham seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar gelegt. Oder dasselbe Berg Moria, auf dem nachher der Tempel stand, auf dem der Opferaltar war. Der spielt eine ungeheure Rolle im Volke Gottes, der Altar, auf dem das Versöhnungsopfer brennt. Und nun kommt er darauf zu sprechen, als der König Salomo den Tempel gebaut hat. Als der König Salomo den Tempel gebaut hat und den Altar einweihte mit vielen Opfern, hat er Gebet gesprochen und hat gesagt, Herr, wenn wir in Not kommen, durch Pestilenz oder durch einen Kriegszug oder durch irgendwas Schreckliches, und dann wollen wir an diesen Altar gehen und hierher beten, und dann wollest du uns hören von dieser Stätte. Darin ist ausgesprochen, die möchte man sagen, andeutungsweise im Alten Testament, dass Gott eigentlich nur hören kann, wenn ich zuvor mit ihm versöhnt bin. Gott ist nicht ein Kellner. Sehen Sie, wenn ich in die Gartenwirtschaft gehe, Sonntagnachmittags, und dann brülle ich, oh, hab drei Kaffee. Ich habe keine Beziehung zu dem Kellner. Ich habe keine Beziehung zu ihm. Die meisten Leute wissen ja nicht mal, wie er ausgesehen hat, was ein bisschen schlimm ist übrigens. Es ist nicht wichtig, wie ich zu ihm stehe. Und die meisten Menschen meinen, beten hieße Gott wie ein Oberkellner behandeln. Herr, jetzt bin ich in Not, mein Kind ist krank, rette es. Und dann erzählen mir die Leute immer noch, Herr Pastor, ich habe so gebetet. Da meinen sie noch, das wäre ein Verdienst. Das wäre noch ein Verdienst, dass ich Gott wie ein Oberkellner eben hergerufen habe. Nicht? Da bilde ich mir noch einen Stimmel drauf ein. Da hört Gott nicht. Gott ist kein Oberkellner. Gott springt nicht, wenn du rufst. Wie kann ich denn mit dem heiligen Gott reden, solange ich nicht mit ihm versöhnt bin? Als ich es einem sagte, sagte er, ich habe ja nichts gegen ihn, ich habe keinen Krach mit ihm. Gott hat Krach mit dir, um deiner Sünde willen. Und die muss ins Licht, und die muss bekannt werden. Und wenn du keine andere als deine ganze Gottlosigkeit und dein Hochmut und was weiß ich. Und sehen Sie, darum spricht der König Josaphat hier von dem Altar. Herr, wir reden vom Altar aus. Ich stehe unterm Versöhnungsopfer. Und das heißt für ein neutestamentliches Gebet. Herr, ich weiß, dass dein Sohn für mich gestorben ist und ich habe meine Sünden da niedergelegt. Und sein Blut hat mich gewaschen. Und nun bin ich mit dir versöhnt. Und jetzt wage ich es als dein Kind, meine kleinen, dreckigen Anliegen dir zu sagen. Meine Geschäftssorgen, meine Familiensorgen und alles andere. Zwischen Gott und Mensch ist Krieg. Und Gott bietet durch das Kreuz Jesu Versöhnung an. Meinen Sie, wir könnten einfach von ihm was fordern, solange ich nicht erstmal seine Versöhnung angenommen habe? Unser Altar ist das Kreuz von Golgatha. Unser Altar ist das Kreuz von Golgatha. Das Opfer darauf ist Jesus selber, der sich selbst geopfert hat. Erst wenn ich in diese Versöhnung hineingestiegen bin, kann ich ja überhaupt erhören, wen. Das steht in Vers in 7. Ja, dass sie darin gewohnt haben, Vers 8. Und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut haben. Und gesagt, wenn ein Unglück schwert, Strafe, Präzedenz kommt. Und sie schreien hier zu dir, so wollest du helfen. Darf ich nochmal zusammenfassen? Was ist das für ein Anmarsch? Er fällt jetzt nicht mit seiner kleinen Not gleich rein. Also sie dürfen das auch. Wenn sie nicht anders beten können, dann ist es besser, sie beten ihre kleinen Nöte, verstehen sie, als gar nicht. Nicht wahr? Aber das ist geistlich beten. Herr, du bist groß und wir sind schwach. Herr, ich gehöre aber zu deinem Volke. Was hast du uns Großes getan? Und weil ich jetzt mit dir versöhnt und dein Kind bin, darf ich dir meine Anliegen sagen. Verstehen Sie, das ist ein anderes Gebet, als wenn man einfach bloß eine Notbremse bei Gott sieht. Manche von uns haben die alte Mutter Bolz in Essen-West gekannt. Die erzählte immer so erschütternd, da war ein Fliegerangriff, da sind sie im Keller. Und da ging es schrecklich zu. Essen-West war dran. Und da haben die Leute geschrien in der Dunkelheit des Kellers. Und schließlich haben sie gesagt, Mutter Bolz, beten Sie mit uns. Beten Sie mit uns. Und da hat sie gesagt, ich bete mit euch, wenn ihr nächsten Sonntag mit mir in die Kirche geht. Ja, tun wir, beten mit uns. Nicht wahr? Der Himmel stürzte ein. Und da hat sie gewaltig gebetet. Da wurden alle still. Am nächsten Sonntag hat es an allen Wohnungen geschellt. Da ging nicht einer mehr mit. Als der nächste Angriff kam, Leute geschrien, Mutter Bolz, beten mit uns. Hat sie gesagt, nein, hat keinen Wert. Ich tue es nicht mehr. Ich bete nicht mehr mit euch. Sie begriff, es hat keinen Wert, in der Not Gott anzurufen, wenn man das Versöhnungsopfer seines Kreuzes nicht will. Dann hat es keinen Sinn, je und dann in Notzeit mal an seiner Schelle zu läuten. Aber der versöhnte Christ, der sich bewusst unter Jesu Kreuz stellt, der hat die Vollmacht, nun auch seine Nöte Gott hinzulegen. Ja, und nun kommt's Nächste, nun kommt er endlich zur Sache. Nun breitet er seine Not vor dem Herrn aus.
Herr, du bist groß, ich gehöre deinem Volk. Du hast uns versöhnt, du hast groß an uns getan. Dann hörst du auch meine Not. Da kommt ein großer Haufe gegen uns, Vers 10. Nun wird die Not ausgebreitet in Vers 10. Nun siehe die Kinder Ammon und Moab und die kommen alle gegen mich an. Also, ich habe erlebt, dass wenn ein Krieg ausbrach, die Völker sehr viel anderes getan haben und die Könige, als zu beten. Die Kriege waren dann dementsprechend nicht. Ja. Er breitet seine Not aus. Und nun ist das so eine große Sache, dass ein Kind Gottes seine Nöte ausbreiten darf vor dem Herrn. Sehen Sie, bei unserer Leiterfreizeit, da in so einem kleinen Schwarzwaldnestchen, das ist ein Dorf mit 1500 Einwohnern und eine Kirche mit 1300 Plätzen. Können Sie sich das vorstellen? Eine Kirche mit 1300 Plätzen, wenn ich die hätte, wäre ich glücklich. Und wenn alle Babys und alle Opas kommen, nicht, dann ist ungefähr die Kirche besetzt. Und da hatten wir am letzten Sonntag eine Jugendversammlung und da war also diese Kirche einfach rammelvoll. Da war der ganze Schwarzwald erschienen. Sie machen sich kein Recht, ließ da Grüße sagen von Besenfeld und Freudenstadt, Motorrädern, Omnibussen und allem möglichen waren sie angerückt von der Alp runter. Also das war einfach eine großartige Angelegenheit, nicht so gut 15, 1600 junge Leute. Und da hatte ich drei meiner jungen Leute gesagt, sie sollen auch ein Zeugnis ablegen. Und dann war zuerst hier von der Gotteskindschaft geredet worden und dann sprach einer unserer Freunde, kann ich ruhig weiter sagen, der ist Zimmermann. Wie sind sie mit so weiten Hosen, die oben so auf dem Dach stehen da, die schwindelfreien und Richtfest machen und so. Und das war so entzückend, wie unser Freund dann erzählt hat, wie er also seine Gesellenprüfung machen musste. Da war er bei einer Firma und da waren, also genau weiß auch nicht mehr, waren verschiedene durchgefallen. Und die Sache war eigentlich so, dass alle von der Firma durchfielen. Und da war gerade vorher einer dran gewesen, der viel mehr wusste als ich, sagte. Der viel mehr wusste als ich. Und der kommt zurück und sagt, durchgeknallt. Und jetzt hat er keine Chance mehr. Und ist er sehr unglücklich, aus vielen Gründen. Und dann erzählt er ganz einfach, er sei ein Kind Gottes. Er sei durch Jesus ein Kind Gottes. Und da habe er seinem Heiland gesagt, du gibst auch Weisheit und Verstand und alles Mögliche. Und dann kam diese Prüfung. Und es war dann entzückend, wie alles das dran kam, was er wusste und wie, also er hat mich hingeschoben. Er sagte, Gott hat die Balken mir hingeschoben, nicht? Als wenn da einer im Hintergrund stände. Und hat er die Prüfung bestanden. Wie er runterstieg von der Kanzel, dieser, er ist doppelt so groß wie ich und dreimal so breit, nicht? Wie dieser Urkerl da von der Kanzel runterstieg, womöglich ist er hier und er lachte mich tot. Ist er hier? Nein, Gott sei Dank ist er nicht hier. Wie der Urkerl von der Kanzel da runterstieg, da hat mir mein Herz einfach gelacht. Da habe ich gedacht, das sind Fortschreiten im geistlichen Leben. Wenn man dem Herrn seine privaten, kleinen, Alltagsnöte, irdischen Dinger hinlegt, aber sie ihm hinlegt, so wie der Josaphat, als ein Kind Gottes, der sagt, Herr, ich gehöre zu deinem Volke und ich bin durch Blut Jesu und Kind Gottes geworden und nun darf ich ja wohl auch so mein Kram hier hinschmeißen. Ach, wissen Sie, wir sind so Muckskerle. Entweder beten wir ohne diese Einleitung, dann hört Gott gar nicht richtig. Oder wir wagen es nicht, unsere Alltagsdinge ihm hinzulegen. Ich wünschte mir selber diese Gebetsschule, sich darauf besinnen, wer der Herr ist, was es heißt, versöhnt sein. Und dann als versöhntes Kind Gottes in die Not hinzugehen. Nun kommt der nächste Punkt. Die Zeit ist ja schon rum. Ich werde noch nicht fertig. Das ist ganz schnell gesagt. Vers 12. In uns ist nicht Kraft gegen diesen Haufen, sondern unsere Augen schauen nach dir. Das hat am Anfang schon gesagt. Gegen dir kann niemand widerstehen. Nun sagt er von sich selber noch einmal. Herr, dein Kind ist verratzt, wenn du jetzt nichts tust, denn ich habe keine Kraft. Ich finde es köstlich, wie kindlich der Josef dem Herrn die Sache hier hinschiebt. Herr, ich habe dir die Not hingelegt. Nun ist das nie so ein Vorschlag unverbindlicher. Sondern jetzt liegt die Sache in deiner Hand. Ich möchte dir sagen, wenn du jetzt nichts tust, dann sind wir tatsächlich erledigt, denn wir haben keine Kraft. Dann ist dein Volk für alle Zeiten erledigt, Herr. Nun musst du etwas tun. Er schiebt die Sache dem Herrn völlig hin und damit spricht das andere, unsere Augen sehen nach dir. Es hat mir mal jemand gesagt, wir Christen beten so, wie Kinder mit dem Ball spielen. Sie werfen hoch, aber sie fangen noch wieder auf. Wir werfen dem Herrn unsere Nöte hin und dann sagen wir Amen, da haben wir es wieder auf uns genommen und gehen mit denselben Nöten weiter. Wir haben den Ball wieder aufgefangen. Der Ball muss wegbleiben, verstehen Sie? Und das tut Josef halt hier. Für uns ist keine Kraft. Er schiebt dieses ganze Elend dem Herrn zu. Sagt er, wenn ich es tun könnte, können wir es dir nur in die Hand legen. Unsere Augen sehen nach dir. Bin gespannt, was du jetzt machst. Ich lasse mich überraschen, Herr, wie du die Geschichte in Ordnung bringen willst. Ich lasse mich überraschen. Ich habe einen Großvater gehabt, der war schwäbischer Dorfschulmeister in Hülden. Und der war so richtiger, gewaltiger Christ. Und der ist einmal morgens an einem Tag aufgestanden, wo schrecklich schwierige Dinge auf ihn gewartet haben. Und da hat seine Familie gesagt, ja, du bist ja gar nicht bedrückt. Und da sagt er, ich freue mich. Ja, wieso? Ich bin so gespannt, hat er gesagt, wie mein Heiland die Geschichte in Ordnung bringt. Ich habe es ihm hingelegt, jetzt bin ich bloß gespannt, wie er die in Ordnung bringt. Sehen Sie, das heißt Glauben, nicht? Und uns ist keine Kraft, unsere Augen sehen nach dir. Ich bin so gespannt, wie mein Heiland die Dinge in Ordnung bringt. Und von dem ist noch das Wort, das er mal sagte, man darf mit seinem Heiland rechnen wie mit Zahlen. Wie mit Zahlen. Sehen Sie, ich habe in diesen Tagen mal einen Jungen gesprochen, der kommt aus einem christlichen Haus. Und, also ich verwische die Geschichte, ich erzähle sie nicht ganz richtig, aber schließlich ist das Bild aus der Schule geplaudert. Aus dem christlichen Haus sagt, ich kenne das Christentum von Jugend an so. Und der hat so Nöte, nicht wahr? Wenn er ein Mädchen sieht, dann verliert er gleich die Besinnung, nicht? Wenn so ein Petticoat da vorbeischiebt, dann ist er raus. Und da habe ich mit, ach Gott, da ist viel Not, nicht? Da ist viel Not. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann sagt er ganz derbe einfach: Sehen Sie, wenn so ein Mädel den Arm um mich legt, das ist so real. Und Jesus, das ist so. Ich weiß das alles und kein Kreuz und Hilfe und alles, das ist so unreal. Ich verstand den Jungen, ne? Die Sünde, die Versuchung, das ist sehr massiv. Das kann man spüren. Und Jesus, ja, das ist plötzlich alles so luftig, so weg, so nicht da. Und es ist mir einfach groß, dass, wenn ein geistgewirkter Christenstand da ist, wie bei Josef, dann ist auf einmal Jesus nicht mehr unreal, sondern ist er realer als alles andere. Jeder könnte sagen, ja, der Heerhaufen, der gegen mich kommt, das ist real, aber hier, wo ist Gott? Und da sagt er, ach, dieser Heerhaufen, lass mal, real ist, dass der Herr da ist, der mit seinem Kind gemacht hat, viel an seinem Volk getan hat, und dem habe ich die Sache jetzt hingeschoben, und jetzt darf ich gespannt sein, wie er fertig wird. Verstehen Sie? Da rechnet er mit dem Herrn wie mit Zahlen, wie mit Realität. Ist deutlich. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. Bruder, hören Sie auf mit so windigem Christentum, kann man nicht mit anfangen. Aber der Herr, den man sich hinschieben kann, dass man es los ist, das ist Wirklichkeit.